Lieben Schwestern, lieben Brüder, schön mal wieder bei euch zu sein. In einer Zeit, wo sich immer alles ändert, den ganzen Tag und jeden Tag, ist man doch recht dankbar, wenn sich manche Sachen auch mal nicht ändern und alte Freundschaften auch mal ab und zu aufgefrischt werden können, zum Beispiel einmal im Jahr. Und jetzt das. Normalerweise sind wir gewohnt, dass Jesus das immer sagen kann und machen kann, was uns passt. Das ist in der Theologie vollkommen klar. Das, was mir selber gefällt, ist von Jesus und was mir nicht gefällt, ist nicht von ihm. Und bei sehr eher fundamentalistischen Gemeinden ist es dann so, dass man die Stellen, die einem nicht passen, einfach weglässt. Man übergeht sie, schweigt sie tot. Nehmen wir an, wir machen mal beides nicht. Also wir hören auch auf das, was uns nicht passt und schweigen es nicht fundamentalistisch tot. Was dann? Hier passiert Folgendes. Jesus redet in Jerusalem mit Menschen, und zwar, das muss man sich darüber im Klaren sein, mit Menschen, die ihn umbringen wollen. Das sind Menschen, die warten auf einen Fehler. Die warten auf einen Grund, damit sie Jesus vor Gericht bringen und töten können. Sie versuchen, ihn zu kriegen. Er redet nicht mit Leuten so mal freundlich beim Kaffee. Mit Menschen, die seine Freunde sind oder so. Nee. Die wollen seinen Tod. Die, mit denen er da redet. Und zumindest soll er irgendwie weg vom Fenster. Und das weiß er natürlich. Und so erzählt er ihnen verklausuliert in einem Gleichnis, was passieren wird. Und er redet zunächst vom Volk Israel, von seinem Volk. Und die Hochzeit, die stattfinden soll, das ist das, was wir mit den Worten Reich Gottes, Himmel, Ewigkeit, Neues Jerusalem, mit diesen Dingen beschreiben, der Zustand, in dem das Leiden vorbei ist, der Tod vorbei ist, die Sünde vorbei ist, alles das vorbei ist, was uns niederdrückt und in dem Gott selber regiert. Und das wird oft von Jesus im Neuen Testament mit der Hochzeit beschrieben. Eine Hochzeit ist nämlich eine Feier über das ganze Gesicht. Und nicht nur einen Tag, sondern Hochzeiten im Orient dauern auch mal eine Woche. Und jeden Tag kommen und gehen neue Gäste. Und es gibt richtig was zu essen und auch musikmäßig auf die Augen. Also da ist was los. Und das ist das Bild, das Jesus für das Reich Gottes, für den Himmel, für die Ewigkeit benutzt. Die ist vorbereitet. Und wer wird natürlich eingeladen als allererstes zu diesem Reich Gottes, zu dieser Feier Gottes mit den Menschen? Das eigene Volk. Die ersten, die hier eingeladen werden von diesem König, mit dem Gott gemeint ist, ist natürlich das Volk Israel selber. Und hier kommen wir schon zur ersten großen Schwierigkeit, weil hier passiert in der Christenheit ein Unglück. Jesus sagt den Leuten ziemlich genau, was geschehen ist und was geschehen wird. Denn immer wenn Menschen aufgetreten sind und haben zu diesem Reich Gottes eingeladen, das waren die Propheten im Alten Bund, dann ging es denen schlecht. Im allerbesten Fall wurden sie einfach ignoriert. Im schlimmsten Fall wurden sie misshandelt und umgebracht. Und das Alte Testament ist voll davon, dass die Menschen, die wirklich von Gott geschickt worden sind, um einzuladen zum Reich Gottes, was ja eigentlich eine schöne Sache ist, dass sie ignoriert werden, dass die Leute was ganz anderes machen, dass sie eingesperrt werden, Jeremia wird verprügelt, Amos wird ausgewiesen und es wird alles getan, damit dieses Wort der Einladung nicht greift. Das ist die Geschichte. Jetzt ist ja natürlich heute in den heutigen Zeiten nach Auschwitz, ist es ja ganz schwer, das noch zu sagen, dass das Volk Israel auch versagt hat. Denn in Zeiten des jüdisch-christlichen Dialoges müssen wir ja alles Spitzige und Kritische weglassen. Jesus lässt es nicht weg. Und er sagt, ihr macht genau dasselbe zur Zeit wieder. Jetzt zur Zeit, wo die Knechte wieder rausgehen und zur Hochzeit einladen, jetzt wo der Bräutigam selber da ist, das ist nämlich er, geht es wieder schief. Und Jesus weiß, was wenige Jahre nach seiner Kreuzigung und Auferstehung passieren wird, denn hier drin ist schon ein Hinweis auf die Zerstörung Jerusalems durch die Römer enthalten. Die Mörder werden umgebracht und die Stadt angezündet. Das ist nicht eine Drohung mit nichts, sondern das ist das, was Jerusalem blüht, einige Jahre nach diesen Ereignissen. Das ist der Grund, warum Jesus über sein Volk weint, warum Jesus über Jerusalem weint, weil er schon ahnt und weiß, was dort passieren wird. Weil wieder nicht das getan wird, was zum Frieden dient, sondern das, was Hass und Spaltung bringt. Und die Römer sind nicht Leute, die sich sowas bieten lassen. Das heißt, das Volk, das eingeladene Volk, hat andere Sorgen und hat keinen Bock und kommt nicht. Und tatsächlich ist es so, dass die ganze Bibel voll ist, seit Abraham, voll ist davon, dass Gott um sein Volk wirbt, dass er einlädt, dass er sie ruft, dass er sagt, Leute, bitte, ist es denn alles so schwer, was ich will? Ist es denn alles so unmöglich? Ist das alles so unattraktiv? Ist es denn so viel schöner, andere Götter zu haben, selbstgemachte, ausgedachte, geschnitzte? Ist es denn so viel schöner, sich im Egoismus rumzuwälzen und seine Nächsten zu bedrücken, als in Frieden miteinander und mit mir zu leben? Ist es denn so viel besser? Und Gott lädt ein, von Abraham an bis heute. Und das Volk Israel hat immer menschliches Versagen geübt. Und jetzt kommt die große Gefahr, dass wir uns über diese Menschen erheben und sagen, wir sind besser. Und genau das dürfen wir nicht. Wir dürfen nämlich nicht sagen, dass Gott mit seinem Volk Israel nichts mehr zu tun haben will und dass das alles vorbei ist und dass sie fertig sind und abgelöst. Und das dürfen wir nicht sagen, das stimmt nämlich nicht. Das ist nicht wahr. Sondern selbstverständlich ist und bleibt Israel Gottes Volk. Auch wenn er mit ihnen nicht zufrieden ist, bleiben sie das. Und die große Sünde, die die Christenheit begangen hat, immer wieder begangen hat und teilweise heute noch begeht, ist, dass sie meint, dadurch, dass Gott unzufrieden ist und Gericht hält, immer wieder mal über sein Volk Israel, deswegen wäre es erledigt. Es ist nicht erledigt. Und es ist nicht vorbei. Es ist nicht vorbei, wenn Gott hier sagt, Freunde, die Gäste waren es nicht wert. Das dürfen wir nämlich nicht sagen, deswegen ist Israel nichts wert oder deswegen sind Juden nichts wert oder so. Aber das haben wir oft genug gesagt und das war böse. Das war gemein, das war Sünde und falsch. Und das dürfen wir nicht mehr machen. Wir sollten etwas gelernt haben. Jesus darf das sagen, aber nicht wir. Und vor allen Dingen nicht jeder hergelaufene Rassist, der sein Mütchen kühlen will, dafür, dass er keinen Abschluss hat, sollen die anderen büßen. Also das geht schon mal gar nicht. Jesus warnt hiermit seine Feinde. Er redet mit Leuten, nicht mit Leuten, die es gut mit ihm meinen, sondern er redet wirklich mit Leuten, da sind welche bei, die möchten ihn tot sehen. Und Jesus sagt zu ihnen, das wird nicht folgenlos bleiben. Nicht, dass Gott dann Feuer und Schwefel vom Himmel fallen lässt, aber dass diese Bosheit und diese Ich-Bezogenheit, die ihr da zelebriert, die wird Folgen haben in sich selber. Jetzt kommt aber die zweite Geschichte. Die Hochzeit findet statt. Das Reich Gottes fällt nicht aus. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht, ne? Dass das Reich Gottes nicht deswegen einfach ausfällt, weil die Gäste keinen Bock haben. Sondern Gott sagt, naja, wenn ihr nicht wollt, ich will aber. Ich habe Schönheit vorbereitet, ich habe Liebe vorbereitet, ich habe Vergebung vorbereitet, ich habe Gnade vorbereitet, ich habe ewiges Leben vorbereitet, ich habe eine große Party vorbereitet. Wenn ihr nicht wollt, dann finden wir jemand anders. Und das Ergebnis davon, dass Gott dann gesagt hat, okay, dann geht eben auf die Straßen, Hecken, Zäune und holt die Leute ran, die ihr findet, böse und gute, das Ergebnis sitzt jetzt hier. Beziehungsweise drüben in der evangelischen Kirche, beziehungsweise in der katholischen Kirche in Klarenbach oder bei Special Service oder wo auch immer. Überall da, wo Menschen sich versammeln, weil sie von Jesus eingeladen worden sind, die Bösen und die Guten, da ist das Ergebnis von dem, was Jesus sagt, wahr geworden. Denn es ist in der Tat so, warum eigentlich ist denn Gottesdienst was Zentrales für Christen immer gewesen und wird es auch bleiben? Weil das, wenn Christen sich versammeln, es nicht ist, dass ein Spezialist etwas für ein akademisch gebildetes Publikum zu erzählen hat, wie bei den Liberalen, das ist auch ganz nett, sondern weil Menschen sich einladen lassen zu dieser Hochzeit. Und ein Gottesdienst soll eigentlich ein ganz kleiner Vorgeschmack auf diese Hochzeitsfeier sein. Nichts Trauriges, nichts, was einen runterzieht, nichts, was einen noch müder macht, als man schon ist, oder noch fertiger oder noch demotivierter. Dafür gibt es den Kapitalismus, um das zu schaffen. Das brauchen wir hier gar nicht so sehr. Sondern eigentlich sind wir zusammen als Christenmenschen, und zwar egal wo und egal in welcher Konfession und Denomination, in welcher Gemeinde, weil Gott einlädt und weil er schon einmal einen Vorgeschmack gibt, da wo Menschen zum Beispiel auf sein Wort hören, da wo sie miteinander singen, da wo sie miteinander beten, da wo sie sich einladen lassen zum Tisch des Herrn, da wo getauft wird, da wo Menschen heiraten vor Gottes Angesicht und so auch da, wo Menschen sogar traurig sind und von jemand Abschied nehmen müssen auf dem Friedhof, auch da ist diese Einladung. Und deswegen gibt es eigentlich, sollte es nicht geben, den Gottesdienst als Trauerfeier für sich selber, sondern eigentlich ist das eine schöne Angelegenheit. Wir haben ja auch die schönste Geschichte der Welt zu erzählen, nebenbei. Das Ergebnis also von der Einladung, dass die Knechte, und damit meint Jesus seine Jünger und Jüngerinnen, dass die losgegangen sind in die Welt und das heute noch tun, das sind also wir. Und wir sind die Bösen und die Guten. Das ist schön, dass das dabei steht. Es ist keine Frage unserer menschlichen Qualität. Wir müssen nicht alle gut sein, um an diesen Tischen zu sitzen bei dieser Feier. Da sind auch ausgesprochenes Gesindel dabei. Das heißt, es wird ja, und das muss man sich auch mal klar machen, es wird ja von außen an uns immer ein ganz großer moralischer Anspruch erhoben. Als Christen müsstet ihr doch eigentlich. Und wenn dann irgendjemand etwas Schlimmes tut, und das tun wir auch schon mal, das kommt bei uns vor, dann wird das immer als Argument gegen die Sache genommen. Also das Christentum ist dadurch widerlegt, dass es in der katholischen Kirche Missbrauch gibt. Das Christentum ist dadurch widerlegt, dass ein evangelischer Oberkirchenrat in die Kollektenkasse gegriffen hat. Das Christentum ist dadurch widerlegt, dass zum Beispiel ein Massenmörder, und das stimmt, ein ganz schlimmer Serienmörder, Kirchenvorstandsvorsitzender war in Amerika und bei der Kirche angestellt und war ein Massenmörder. Und dadurch wird dann immer gesagt, das Christentum wird dadurch ja widerlegt, dass seine Glieder nicht perfekt sind. Und da muss man mal ein bisschen unterscheiden. Das Christentum, der Glaube an den Vater, Sohn und Heiligen Geist, die Freude an dieser Hochzeitsfeier, die wird durchaus nicht dadurch widerlegt, dass es böse Menschen bei uns gibt. Überhaupt nicht, nicht eine Minute. Was dem Christentum schadet, richtig schadet, ist Scheinheiligkeit. Das schadet uns. Wenn wir meinen, wir müssten nach außen die Fassade der Perfektion haben, wenn wir uns untereinander wie die Hunde beißen, weil einer aus der Reihe tanzt, das schadet der Botschaft. Nicht, dass es wirklich schlechte Menschen bei uns gibt. Das schadet der Botschaft eigentlich nicht. Und gerade der Hypermoralismus, mit dem heute losgegangen wird, auf jeden Andersdenken, den sollten wir ganz gewaltig zurückweisen. Siehe, ich verrate euch ein Geheimnis. Moral ist die Religion der Gottlosen. Wer keinen Glauben hat und keine Vergebung und keine Gnade, der macht Moral. Woran soll er sich denn sonst halten? Und deswegen ist auch diese hypermoralische Vernichtung in den asozialen Medien, die wir miteinander betreiben, ist ein Zeichen von Gottlosigkeit und keinesfalls ein Zeichen von Güte. Und ich persönlich würde ganz ungern Greta in die Hände fallen. Moralismus, das gegenseitig richten und vernichten, das ist kein Zeichen des Glaubens und auch kein Zeichen besonders tiefer Frömmigkeit. Das ist im Grunde genommen gottlos. Denn ich traue Gott nicht zu, dass er jemanden vergibt. Ich traue Gott nicht zu, dass er jemanden einen neuen Weg zeigt. Ich traue auch Menschen nicht zu, dass sie sich ändern können. Also wenn ich der Bischof von Sachsen gewesen wäre und man hätte mir irgendeinen Artikel aus einer Studentenzeitschrift von 30 Jahren unter die Nase halten wollen, ich hätte denen was gehustet. Ich wäre nicht zurückgetreten, wenn ich nicht sowieso gewollt hätte. Aber deswegen wäre ich doch nicht gegangen, bloß weil solche Kreaturen unter dem Stein hervorkriechen. Das hätte ich doch nicht gemacht. Und ich finde es unter Christen auch nicht richtig. Wir sollten einander zutrauen, dass Gott uns ändern kann. Stellt euch einmal vor, Paulus zieht durch die Lande und überall auf Facebook ist zu lesen, was er vorher gemacht hat, nämlich Christen verfolgt, und dass man ihm nie glauben kann. Wo wären wir gelandet? Heute würde das so gemacht. Heute hätte wahrscheinlich irgendjemand mit dem Handy eine seiner Christenverfolgungspredigten aufgenommen und hätte sie dann ins Netz gestellt, damit niemand mehr jemals Paulus glaubt. Aber die Leute damals haben Gott zugetraut, jemanden zu ändern. Und deswegen dürfen an den Tischen Böse und Gute sitzen. Da sitzen sie richtig. Wenn nämlich nur Gute da sitzen würden, dann würden die nicht voll. Also, besser ist das. Die sitzen jetzt herum. Bis dahin können wir das verstehen. Bis dahin können wir uns auch darüber freuen, dass also das Reich Gottes auf jeden Fall stattfindet und es fällt nicht aus. Und wir können auch verstehen, dass Gott mit seinem Volk unzufrieden ist, denn in seinem Volk sind gerade die Leute, die seinen Sohn umbringen wollen. Und natürlich viele andere, die Jünger kommen natürlich auch aus seinem Volk. Ja? Also man darf das nie so sehen. Das können wir einsehen, wenn es auch unbequem ist. Und jetzt kommt das, was wirklich irritierend ist. Also die Feier ist losgelegt und Musik spielt und es gibt was zu essen und der König geht also dann durch das große Festzelt. und sieht einen ohne hochzeitliches Gewand. Und fragt ihn, wie kommst du hier rein ohne? Und der sagt gar nichts und fliegt raus. Ich habe mich früher immer sehr gewundert, warum das jetzt passiert. Erst der große Aufwand. Gott lädt sein Volk ein und da kommen viele halt nicht. Dann schickt Gott an die ganze Welt hinein seine Boten und Botinnen und die laden ein und die Tische werden voll und dann sitzt einer da, der hat die falschen Klamotten und fliegt raus. Und dann habe ich mir überlegt, Moment mal, ich arbeite im Garten, wenn ich aus dem Garten ins Reich Gottes berufen werde, dann sehe ich irgendwie nicht hochzeitlich aus. Oder wenn ich von der Straße weg in schwarzen Leder berufen werde ins Reich Gottes, ja, dann komme ich ja auch nicht so ganz richtig toll da rein. Oder sonst wie. Und wenn eine Krankenschwester berufen wird ins Reich Gottes, dann ist die vielleicht krankenschwesterlich. Und eine Altenpflegerin hat noch Gummihandschuhe an. Was ist hier falsch? Was läuft hier schief? Also irgendwie habe ich mir gedacht, es kann nicht wirklich Klamotten gemeint sein. Es muss irgendwas anderes gemeint sein. Und das ist mir erst aufgegangen, als ich mal erfahren habe, was damals bei einer orientalischen Hochzeit passiert ist. Die dauert ja ein paar Tage. Und da wird ja richtig groß gefeiert. Und das soll auch schön sein für alle. Die Hochzeit soll schön sein, das Reich Gottes ist nichts Trauriges. Und das ist nämlich folgendermaßen. Wir nehmen einmal Folgendes an. Die Familie der Braut ist mega reich. Ja, vor jeder Tür steht ein 450er SLK und die haben richtig Kohle. Die Familie des Bräutigams sind Leute wie wir und haben nichts. Also jedenfalls nicht so viel. Und kommen aus dem Hinterland und sind so ganz normal. Ja, eher nicht unbedingt die obersten 10.000. Jetzt sollen die zusammen feiern. Die kennen sich natürlich noch nicht alle. Was passiert nun, wenn die sich treffen? Ja, wenn auf einmal Gucci auf Aldi trifft. Und Bulgari auf Polo. Was dann? Ja, der eine hat ein kleines Krokodil auf dem T-Shirt und der andere nichts. Was nun? Es gibt Unterschiede, es gibt Spannungen und die Feier kann schiefgehen. Und es könnte ja auch sein, dass der Vater, der dort einlädt, auch noch die Belegschaft einlädt. Und da sind auch vielleicht Leute dabei mit Minijobs, die überhaupt nicht viel Geld haben. Ihr begreift? Die sozialen Unterschiede sind also riesig, die sich in so etwas abspielen. Was macht der Vater, der einlädt, um das zu nivellieren im Orient? Er gibt für die gesamte Hochzeit an alle Gäste Kleider aus. Begreift ihr? Jetzt sieht man nicht mehr, wer jetzt Bulgari ist und Aldi. Das sieht man nicht mehr. Deswegen gibt es zum Beispiel beim Motorradfahren kein Sie, sondern nur du. Weil in der Kluft sieht man auch den Unterschied zwischen Bulgari und Aldi nicht mehr und den Unterschied zwischen Chefetage und Hartz IV. Den sieht man auch nicht mehr. Und der spielt auch keine Rolle mehr, weil uns etwas verbindet. Nämlich, wir haben Blutgruppe, naja, ein bisschen anders, ne? W14, das ist unsere Blutgruppe. Und deswegen, wir sind anders und darin gleich und das interessiert dann, juckt dann niemanden mehr. wo jemand herkommt. Und deswegen gibt es beim, also man würde sich an der Bikerkneipe vorzufahren und dann Sie zu sagen zu jemandem, da würde man sich ziemlich lächerlich machen. Logischerweise, klar. Und deswegen wird auf so einer großen Hochzeit jedem Gast und jeder Gästin ein Gewand gegeben, ein hochzeitliches Gewand. Und das zieht man so lange an, wie man da ist. Und es ist im allerhöchsten Maße arrogant und unhöflich, das abzulehnen. Und zu sagen, ja gut, natürlich könnte ich das anziehen, aber ich habe ja was viel Besseres. Das ist no go. Es heißt, wenn jemand reinkommt und will dieses hochzeitliche Gewand nicht haben, dann heißt das, dass dieser Mensch über Gott steht. Der weiß das besser. Der braucht keine Gnade. Der braucht keine Einladung Gottes, der braucht keine Vergebung, der braucht auch seine Brüder und Schwestern nicht, der ist was Besseres und dafür fliegt er raus. Wir fliegen aus dem Reich Gottes nicht raus, weil wir gut oder böse sind, sondern wir fliegen aus dem Reich Gottes raus, wenn wir glauben, es nicht zu brauchen. Das ist der Fehler. Der Fehler ist nicht da, dass vielleicht jemand ölverschmiert dort ankommt, ja, oder im OP-Kittel oder sonst wie. Das ist kein Fehler. Der Fehler ist, wenn man glaubt, man bräuchte die Einladung, die Gnade, die Liebe Gottes nicht. Man bräuchte keine frohe Botschaft, man bräuchte keine Hilfe, man bräuchte kein Überkleiden der eigenen Sünde durch Gottes Gnade und Vergebung. Wenn man das meint, dann ist man fehl am Platz. Und auf die Frage, wie kommst du hier rein, hat natürlich dieser Mensch dem Gastgeber nichts mehr zu antworten. Wenn Gott uns fragt, ach, du brauchst meine Gnade und Vergebung nicht, erklär das doch mal, warum du das nicht brauchst. Warum du keine Liebe brauchst. Warum du keine Gnade brauchst. Wenn du das erklären kannst, dann ist ja gut. Wer von uns könnte das denn dann erklären? Könnte ich mich vor Gott hinstellen und sagen, ja, also Gnade brauche ich nicht so richtig, weil ich bin eigentlich schon gut? Das wäre ganz dumm. Das wäre total dumm. Und deswegen ist die Sache, an der es dann scheitert, nicht unser persönliches Versagen und nicht unser persönliches Gelingen, sondern unsere Haltung. Die Gnade Gottes zu brauchen, ist das, was Jesus Glaube nennt. Das kommt in Tausenden seiner Geschichten raus. Das kommt im ganzen Neuen Testament raus. Glaube ist die Erkenntnis, dass wir Gottes Gnade und Vergebung tatsächlich brauchen. Daraus, aus dem Ruf, Herr, sei mir Sünder gnädig, daraus wird der Zöllner gerecht. Aus dem Ruf, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben, wird der Vater sozusagen auf den richtigen Weg gebracht und sein Kind gesund. Der Glaube, Gottes Gnade zu brauchen, das ist das, was ins Reich Gottes führt. Und das geht nicht ohne eine gewisse Selbsterkenntnis. Das wird von uns verlangt. Solange wir meinen, wir würden es selber packen, solange wir bei uns selber bleiben, wird es nichts. Und das ist die dritte Warnung, die Jesus hier in die Geschichte hineintut. Die Frage, die sich uns heute stellt, ist, ob das eine frohe Botschaft ist oder nicht. Ich finde schon. Ich finde, dass das eine frohe Botschaft ist. Wie überhaupt die Bibel ein Buch zum Liebhaben ist und keins zum Fürchten. Es kommt drauf an. Es kommt nicht drauf an, dass Gott und Jesus immer nur die Dinge sagen dürfen, die wir auch selber sagen würden und die uns passen. Es kommt nicht darauf an, dass wir das schön weglassen, was uns nicht passt. Es kommt darauf an, dass wir ehrlich mit diesem Wort umgehen und es auch ehrlich zur Kenntnis nehmen, auch da, wo es gefährlich ist. Es kommt darauf an, dass wir immer fragen, was Gott sagen will und nicht das, was wir hören wollen. Darauf kommt es an. Und so gibt sich die Geschichte selbst ihren Rahmen. Jawohl, das Volk Israel ist und bleibt Gottes Volk, aber hier hat es versagt. Zumindest in seinen Führungsschichten hat es versagt. Und dieses Versagen setzt sich fort. Es betrifft nicht nur Jesus. Sie werden einen Aufstand machen gegen die Römer und diesen Krieg werden sie verlieren. Und das ist in der Geschichte schon reflektiert. Und wir wissen bis heute, dass Israel auf der einen Seite Gottes Volk ist und auf der anderen Seite nicht fehlerfrei. Und beides müssen wir auch sagen. Jawohl, wir sind das Produkt der Tatsache, dass Gott an die Hecken und Zäune gegangen ist und nicht bei sich selber geblieben ist, sondern dass Gottes Liebe nach außen dringt und die Hochzeit findet statt, die Feier findet statt. Und wir sind alle dabei, die Bösen und die Guten, denn darauf kommt es nicht an. Und was uns reinbringt und drin behält, ist das Vertrauen auf Gottes Liebe und die Einsicht, dass wir Gnade, Vergebung und einen neuen Anfang nicht selber machen können, sondern dass wir ihn nötig haben. Das ist die Geschichte mit dem hochzeitlichen Gewand. Das ist die dritte Lehre. Und keine von den Sachen ist traurig. Gott hat seinem Volk Israel nicht gekündigt, er hat uns nicht gekündigt und er wirbt heute noch um uns. Liebe Leute, seid nicht arrogant und großkotzig, sondern lasst euch an meiner Gnade genügen. So möge es sein, lasst uns noch einen Augenblick stille werden und beten. Lieber Vater, auch heute noch gehen deine Leute rund. Männer und Frauen, die in deinem Namen einladen, zur Versöhnung, zum Feiern, zur Liebe, zur Vergebung, zur Gnade, zum neuen Leben. Und wir danken dir dafür. Wir wollen dir auch danken, dass dieses Wort uns erreicht hat, denn sonst wären wir woanders heute Morgen und das wäre keine gute Idee. Wir wollen dir danken für alle, die sich heute in deinem Namen versammeln und wir wollen dich bitten, dass du dein Wort ausstreust in großer Breite, in großer Liebe. Wir stehen an der Seite deines Volkes. Herr, wehre doch, dass schon wieder Menschen auftreten, die dein Volk schänden und beeinträchtigen und weghaben wollen. Wir bitten dich für Israel. Wir bitten dich für alle, die an dich glauben und zu deinem Volk gezählt sind. Auch wenn sie deinen Sohn Jesus Christus noch ablehnen. Wir bitten dich für die, die arrogant sind und meinen, sie bräuchten gar nichts. Ändere ihre Herzen, selber können sie es ja nicht. Wir bitten dich für alle, die achtlos sind und unseren Planeten behandeln, als hätten wir noch einen zweiten. Lass dir deine Schöpfung nicht wegnehmen. Wir bitten dich für alle, die niedergeschlagen sind und traurig und deren hochzeitliches Gewand irgendwie dunkel ist, dass du es wieder hell machst durch Hoffnung. So sei bei uns allen in unseren Nöten und auch in unseren Freuden. Sei bedankt für die frohe Botschaft, die uns Bösen und Guten das Leben gibt. Und führe uns als Christen immer wieder zueinander und nicht voneinander. Das schenke uns im Namen deines Sohnes, Jesus Christus, der uns gerettet hat. Amen.